Herzlich willkommen im Namen des Literaturhauses Lettretage. Mein Name ist Malte Kleinjung und ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Im Vergleich zu unseren bisherigen Podcasts fällt dieses Gespräch hier gewissermaßen aus dem Rahmen, denn ich unterhalte mich nicht mit Solo-Selbstständigen aus dem Berliner Literaturbetrieb und es geht auch nicht um Sachen wie die Künstlersozialkasse oder die VG Wort, sondern tatsächlich ausschließlich um Kunst. Das aus dem Rahmen fallen passt aber vielleicht auch ganz gut zum Thema, denn es handelt sich um unser Projekt The Poet Sounds, das den einen oder anderen Rahmen sprengen kann. The Poet Sounds versteht sich, das kurz vorweg, als ein transdisziplinäres Experiment, das sich zwischen den Sparten Musik und Literatur bewegt. Und ich bin froh, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit dreien der künstlerisch Beteiligten darüber zu sprechen, nämlich dem Ensemble Sprechbohrer, das mir aus Köln zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Sigrid Sachse, Georg Sachse und Harald Münz. Schön, dass ihr euch heute Zeit nehmen konntet für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Vielleicht zum Kontext nur ein paar wenige Worte. Bei den Rest kann man auch noch mal intensiver dann auf der Projektwebseite nachlesen. Ihr habt in den vergangenen Monaten intensiv mit 6 europäischen Autorinnen und Autoren zusammengearbeitet. Diese 6 haben Stücke für 3 Sprechstimmen geschrieben, die am 11. Juni in Berlin erstmalig öffentlich aufgeführt werden. Und auf unserer Projektwebsite ist dabei über euch zu lesen, dass ihr das Sprachkunsttrio Sprechbohrer 2004 gegründet habt, um aus, das ist jetzt ein Zitat, um aus musikalischer Perspektive Texte aufzuführen, die zwischen Musik, Phonetik und Literatur angesiedelt sind. Ihr seid, das sollte man, denke ich, auch noch hinzufügen, alle Musiker durch und durch. Ihr beherrscht viele verschiedene Instrumente, komponiert und habt auch bereits in verschiedenen Formationen gespielt. Was zieht euch denn dann in das sogenannte Zwischenreich von Musik und Sprache bzw. Literatur? Was gibt es dort zu finden oder was hofft ihr dort zu entdecken?
Ja, ich fange mal an. Vielleicht muss ich vorausschicken, dass mir Inselbegabungen ist das falsche Wort. Das sagen wir besser Inselinteressen, dass mir Inselinteressen immer ein kleines bisschen suspekt sind. Bitte nicht falsch verstehen. Ich hege eine tiefe Bewunderung für Personen, die voll und ganz in ihrem Fachbereich aufgehen und alle ihre Energie auf eine einzige Sache konzentrieren können. So eine unbedingte Einseitigkeit finde ich bewundernswert, aber für mich wäre das gar nichts. Viel faszinierender finde ich die sogenannten Universalkünstler, Menschen, die wahrscheinlich aus einem inneren Grundbedürfnis heraus einfach immer kreativ sein wollen oder vielleicht sogar müssen und das mit jedem Medium, das ihnen unterkommt. Spontan fallen mir jetzt ein Kurt Schwitters oder Gerhard Rühm, Leute, die Literatur, bildende Kunst, Musik, Performance und noch mehr miteinander verbinden. Schwitters war und Rühm ist brillant auf mehr als nur eine Weise. Berühmtes Beispiel, Hermann Hesse ist als Literat bekannt, aber er spielte auch Geige und seine Aquarelle sind weithin berühmt. Mein Doktorvater in der Phonetik ist Professor Georg Heike, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, aber gleichzeitig eben auch Komponist, Geiger, Geigenbauer und Maler. Was ich bei der Arbeit mit den Sprechbohrern von Anfang an, wir sind jetzt schon, wie du gerade ja schon erwähnt hast, Malte, wir sind ja schon eine ganze Zeit zusammen. Was ich von Anfang an so ausgesprochen faszinierend fand und immer noch finde, ist die Vielseitigkeit dieser Band, dieser drei Individuen. Sigrid ist eine fantastische Pianistin, aber sie ist auch als bildende Künstlerin aktiv. Von Ölbild über Skulpturen bis hin zu Cartoons. Während der Pandemiezeit hat sie mit Videokunst angefangen. Haralds hauptsächliche Berufsbezeichnung ist zweifellos Komponist, er ist aber auch Performance-Künstler und veröffentlicht seit einiger Zeit regelmäßig seine Visual Music als bildender Künstler. Und meine Interessen sind ähnlich weit gefächert. Bei den Sprechbohrern treffen wir uns in dieser Nische namens Sprechkunst oder Sprachmusik und bringen halt alle unsere Fähigkeiten mit ein. Und diese Transdisziplinarität finde ich einfach großartig. Das macht die Probenarbeit so spannend und so abwechslungsreich. Und ja, die 6 Autorinnen und Autoren, mit denen wir bei Poets Sounds zusammenarbeiten dürfen, die sind eben auch ganz fantastisch und auch alle transdisziplinär unterwegs. Und das ist etwas, was mich persönlich unglaublich fasziniert.
Wie sehen das die anderen? Wollt ihr vielleicht da noch was zufügen aus eurer Perspektive?
Also mir fällt nach diesem Statement nicht mehr sehr viel ein. Georg hat das wirklich wunderbar zusammengefasst. Also mir geht es da ganz ähnlich. Das war sicherlich auch ein Grund, warum wir dieses Ensemble, muss ich jetzt einfach mal sagen, 2004 schon gegründet haben und immer noch zusammen sind und es immer noch Spaß macht. Mein Ausgangspunkt, vielleicht aber auch unser Ausgangspunkt, ist ja tatsächlich die gesprochene Sprache. Du hast ja auch so ein bisschen auf den Aspekt Literatur angespielt, also was eben Komposition oder Musik nicht hat. Und also ich persönlich konnte schon früh ganz gut lesen und in Druckbuchstaben so schreiben, bevor ich in die Schule kam. Und ich erinnere mich, dass ich schon damals mit so Fantasiewörtern auf Papier auch gespielt habe, also auch schreibend und so. Und dann eben auch lesend, und Sprachklang und Rhythmus sind eigentlich seitdem für mich ganz wichtige Qualitäten von Text geblieben. Also auch wenn ich Literatur lese, die jetzt nicht zum Vortragen konzipiert ist, merke ich eigentlich, wie sehr ich mir die im Grund innerlich vorlese, auch wenn die Artikulationsorgane äußerlich nicht aktiv eingeschaltet sind. Also so ein stummes Lesen, bei dem innerlich gar nichts klingt, ich glaube, das existiert eigentlich auch gar nicht. Und einen Text kann ich eigentlich auch immer nur dann verstehen, wenn ich ihn auch innerlich wirklich so nachvollziehe. Ja, die Artikulationsorgane sind eigentlich immer bereit, dann auch laut zu schalten in jedem Moment, aber die sind eigentlich auch am Mitnachvollziehen. Und auch wenn ich selbst Texte schreibe, lese ich sie mir meistens laut vor und spüre dann unmittelbar, wie gut sowas funktioniert oder nicht. Ja, und wenn es sich beim Vorlesen nicht gut anhört oder anfühlt, dann stimmt irgendwas nicht. Und von daher ist das Verhältnis zwischen Sprache und Musik für mich eigentlich auf einer ähnlichen Ebene, so zwei Systeme, die durch Schallübertragung per Luft ins Ohr funktionieren, ne? Also auf ganz ähnlichem Level. Natürlich kommt dann bei Literatur noch die konkrete Wortsemantik dazu. Bei Musik gibt es dann eher emotive, aber eben auch ganz abstrakte innermusikalische Komponenten. Und bei der Literatur und beim Lesen, beim Sprechen, also beim lauten Lesen von Literatur, sind ja so emotive Dinge wie Intonation, Ton, Betonungen für das Sprachverständnis ganz zentral. Viel, viel wichtiger, als uns so allgemein hin bewusst wird. Auch in der Alltagskommunikation ganz klar. Ich bin da ja eher skeptisch, was so sprachliche Kommunikation angeht. Das ist ja eine sehr zerbrechliche Kette. Wenn Sprache überhaupt mal funktioniert, dann ist es eher ein Glücksfall, ne? Also was ich so denke, ist noch nicht formuliert, ist noch nicht ausgesprochen, noch nicht artikuliert, noch nicht übertragen, noch nicht gehört, noch nicht dechiffriert und schon gar nicht verstanden oder nachempfunden. Also genau dieses Unsichere und Unkommunizierbare aber ist natürlich ein Bereich, in dem künstlerisch unglaublich spannende Dinge passieren können, ne? Und das ist vielleicht das Lustvolle an dieser Beschäftigung, an diesem Spiel, an diesem Umgehen. Also im Grunde eine Beschäftigung mit der Wahrnehmung. Vielleicht kommen wir ja da später nochmal drauf. Und die Arbeit mit den Sprechbohren ist dann ein wichtiger Teilbereich in meiner künstlerischen Praxis, ne? Und auch wenn ich allein als Klangkünstler oder Komponist unterwegs bin, hat das immer ganz zentral damit zu tun, wie unsere Wahrnehmung da funktioniert und reagiert.
Ja, genau, für mich ist halt auch dieses Ensemble was Besonderes. Eben, wie Georg schon sagte, ich bin eigentlich wirklich reiner Instrumentalist oder reine Instrumentalistin. Aber eben die Sprache hat mich auch immer fasziniert. Auch wie Harald, ich konnte auch schon vor der Schule lesen.
Ja, wir alle drei, das wusste ich gar nicht. Das ist eine schöne Parallele.
Und mich hat das auch immer fasziniert, wenn man ein Wort zum Beispiel häufig hintereinander spricht, dass das Wort plötzlich Bedeutung verliert und es bleibt nur ein Klang übrig. Wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Baum 10-mal hintereinander sagt, auf einmal hat man nur noch Klang, aber keine Semantik mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein Auslöser. Ich habe auch immer gerne laut vorgelesen, um auch so den Text mit Emotionen zu füllen und auch Pausenspannungen und so weiter habe ich auch immer so empfunden. Und das ist irgendwie im Grunde so eine Fortsetzung hier, die Sprechbohrer. Und dadurch, dass wir eben musikalisch diese, ja, sag ich mal, Voraussetzung haben, die rein instrumentale und kompositorische, ist das jetzt nochmal einfach wirklich so ein richtiges Spiel und eine Freude an der Sprache zu arbeiten. Und Autoren inspirieren uns da auch total. Also ich weiß nur, ich selber schreibe keine Texte, ich bin halt keine Autorin. Wenn ich für die Sprechbohrer komponiere, nehme ich Texte. Zum Beispiel habe ich mal was aus dem Barock vertont für die Sprechbohrer oder habe onomatopoetische Laute aus Comics genommen und so weiter. Das hat aber immer so zur Folge, dass ich immer denke, ja, welchen Text nimmt man? Und das Tolle ist jetzt, dass Autoren natürlich vom Text kommen und es ganz spannend ist, was die jetzt für Überlegungen haben, was sie für uns für Texte geschrieben haben. Die sind auch sehr persönlich, sehr unterschiedlich und das ist sehr spannend. Und in Kombination mit uns sind, glaube ich, spannende Dinge entstanden, weil wir uns gegenseitig auch in den Workshops, die wir hatten, befruchtet haben sozusagen. Es ist eine sehr schöne Erfahrung jetzt wieder gewesen.
Vielen Dank für die drei dann doch auch wieder unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund rückenden Statements. Ich muss mich jetzt aber auch gleich outen. Also ich bin dann wohl der Einzige in der Runde, der erst in der Schule gelernt hat zu lesen. Aber interessant, dass das euch drei irgendwie verbindet. Hört man auch nicht so oft. Jetzt wurde auch immer wieder auch bei euch jetzt von der Musik geredet. Ne? Das ist auch in den Projektbeschreibungen, reden wir oft von Musik. Aber streng genommen sprechen wir hier von neuer Musik oder Sprachmusik. Könnt ihr vielleicht als Profis auf dem Bereich kurz versuchen zu umreißen, was man darunter verstehen kann?
Also Harald hat schon einiges dazu gesagt. Zunächst mal, wirklich Musik und Sprache haben eine ganz einfache Gemeinsamkeit. Musik ist Schall, eine Mischung aus Klang und Geräusch und Sprache auch. Das ist erstmal auf der untersten Basis sozusagen. Wenn wir uns die Terminologie angucken, mit der normalerweise über Sprache geredet wird, dann sind da Begriffe wie Sprechtempo, Sprechrhythmus, Sprechmelodie, Betonung, also Begriffe, die schon unmittelbar aus der Musik kommen. Und in dem Moment, wenn etwas ausgesprochen wird, wird der Gedanke, die Idee, das Wort zum Klang. Harald hat auch schon gerade eben so ein bisschen auf die berühmte Hörkette zurückgegriffen. Ne? Also es geht aus dem Gehör über die Schallübertragung, dann in diesen ganz komplexen Vorgang, Ohrmuschel, Gehörgang, Trommelfell, Gehörknöchelchen, ovales Fenster, Hörschnecke, Basilarmembran, Hörnerv, Gehirn. Da wird das Ganze dann verarbeitet, das heißt analysiert und eigentlich auch direkt immer interpretiert. Und diese Wahrnehmung passiert ja in uns. Wir können ja gar nicht außerhalb von uns wahrnehmen. Das heißt, wenn wir Sprache hören, aber auch Musik natürlich, dann hören wir die eigentliche Information und wir hören es ja alles in uns. Das alles ist Klang. Und inwiefern kann Sprache zu musikalischem Material werden? Sigi hat gerade schon ein wunderbares Beispiel gegeben, wenn sie als Kind Worte einfach mal immer wiederholt hat und auf einmal ja man nur noch diesen Klang wahrnimmt. Das finde ich auch total faszinierend. Wusste ich jetzt auch nicht, wir sind schon seit ewigen Zeiten verheiratet, aber dass du das genauso gemacht hast. Vielleicht machen das alle Kinder, ich weiß es nicht. Ich hatte Gelegenheit, das Essay von Morten Søndergaard zu lesen, bevor es jetzt veröffentlicht wurde. Und er schreibt es interessanterweise auch. Er schreibt, er habe als Kind gerne Wörter ausprobiert und sie immer wieder vor sich hergesagt. Als ich das gelesen habe, war ich auch erstmal baff, weil ich dachte, es könnte ja von mir stammen. Wie gesagt, vielleicht machen das alle Kinder so. Aber bei mir war es jedenfalls genauso wie bei Sigi und wie bei Morten. Ich habe immer wieder einzelne Wörter ausgesprochen und dauernd wiederholt und relativ schnell kam dann der Moment, an dem sich die Bedeutung verlor und nur noch ein abstrakter Sound übrig blieb und schon wird Sprache zu Musik. Mir fällt noch so ein anderes Beispiel aus der Kindheit ein, was wahrscheinlich auch viele kennen. Man sitzt müde auf dem Autorücksitz und hört vorne die Eltern sich unterhalten. Was sie sagen, ist völlig egal, das versteht man als Kind gar nicht. Irgendein seltsames, unverständliches Zeugs von Steuern und Rechnungen und uninteressanten Sachen. Aber es sind die Eltern, die man hört, die sind da, das ist schön, das ist ein gutes Gefühl. Man schaut aus dem Autofenster auf die vorbeiziehenden Lichter und hört die Sprechmelodien, ohne etwas verstehen zu wollen. Und genau da wird Sprache zu einem rein musikalisch-sinnlichen Klangerlebnis.
Wir haben jetzt die Kinder immer wieder ins Spiel gebracht. Also Kinder spielen gern mit Sprache, aber Menschen spielen einfach gern. Also Kinder spielen dann mit Buchstabenfolgen, mit Abzählreimen und solchen Sachen. Und Erwachsene tun das dann häufig als Nonsens ab. Ne? Also ein bestimmtes Verständnis von Erwachsenwerden verleitet natürlich auch dazu, bestimmt, dass wir das verlieren. Und ich habe das oft gehört, dass es Menschen geradezu unangenehm ist, mit dem eigenen Sprechen und der eigenen Sprache auch zu spielen. Also damit kreativ, schöpferisch umzugehen, auf welchem Level auch immer. Oder auch Selbstgespräche finden manche Leute peinlich. Aber warum eigentlich? Also ich mache das oft. Ne? Und das gehört irgendwie alles zusammen. wie weit wir uns irgendwie auch erlauben, diese Kindlichkeit, nicht Kindischkeit, sondern Kindlichkeit uns zu bewahren und den Sprachklang als ja, Spielmaterial auch zu nehmen, das dann aber auch weiterführt. Du hast ja konkret gefragt, inwiefern Sprache zum musikalischen Material werden kann. Da gibt es ja auch eine lange Tradition. Also jetzt abseits von dieser entwicklungspsychologischen Komponente, dass Kinder das machen. Also wenn man an die 1950er Jahre denkt, ne, John Cage hat natürlich da sehr aktiv mit angefangen, Sprache als Musik zu nehmen. Und zwar als Komponist, aber auch als Poet und auch als Vortragender der eigenen Texte. Und Cage hat insgesamt da den Musikbegriff sehr stark erweitert. Also alles, was klingt, war jetzt als Material verfügbar. Nicht nur Instrumente, nicht nur Sprechen, sondern eben auch Alltagsklänge und so weiter. Und ich finde, das ist auch eine ganz zentrale künstlerische Erkenntnis, dass der Musikbegriff da sich eben auch erweitert hat, so wie sich ja auch der Literaturbegriff erweitert hat. Nur an bestimmten Literaturinstituten, an Unis gibt es natürlich auch Leute, die behaupten, Schwitters oder Gomringer oder Scherstjanoi oder so, das sei ja überhaupt keine Literatur, ja. Also das ist, so, ist in der Musik genauso. Also das, was Cage ist, ist ja überhaupt keine Musik. Aber man braucht, glaube ich, dann schon eben diesen erweiterten Begriff von Kunst und von Musik, um Sprache als Musik schätzen zu lernen. Und es gab eine ganz lange Tradition, auch in der Nachkriegszeit. Ich will das jetzt gar nicht entfalten, das kann man überall nachlesen. Also diese Studios für elektronische Musik, die dann entstanden, in denen Sprachaufnahmen gemacht werden konnten und auch weiterentwickelt werden konnten. Und die Phonetik, na, das, also Georg ist ja unser Spezialist, Phonetik und Kommunikationswissenschaft als so Teilbereiche der Sprachwissenschaft haben auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde erst so richtig Fahrt aufgenommen. Plötzlich gab es da diese phonetischen Institute an Universitäten. Und manche Komponistinnen waren auf solche Forschungen ziemlich neugierig, andere natürlich auch nicht. Von daher ging das auch so ein bisschen einher mit technologischen und wissenschaftlichen Errungenschaften. Also allein schon Schallaufzeichnungen, ne? Tonbänder waren plötzlich als Geräte verfügbar. Das sind Dinge, die uns heute eigentlich auch alle immer noch bewegen, aber die eben nicht selbstverständlich sind und die eigentlich eine Voraussetzung dafür waren, sich mit Sprache als Musik überhaupt beschäftigen zu können.
Also nur eine ganz kurze Nachfrage, ne? Also dass man dann den Begriff neue Musik, das ist, kann man einfach als einen sehr breit gefassten Dachbegriff, ne, für all das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, an verschiedenen Richtungen. Das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, neue Musik ist jetzt genau das, sondern es ist einfach ein ja, großes, vielleicht auch teilweise diffuses Feld an verschiedensten Strömungen.
Im richtig? Im Grunde der Non-Pop- und Non-Ethno-Bereich der Musik. Jetzt habe ich bestimmt auch noch mal was vergessen. Ja.
Den Jazz zum Beispiel.
Ja, ist auch Non-Pop, oder?
Ja.
Danke. Eine Sache fällt mir, sorry Sigrid, ich würde mich freuen, auch wenn du auch noch dazu was sagen könntest. Mir fällt nur gerade noch ein, weil wir gerade bei den Kindern sind, weil das Erste, was mir jetzt auch tatsächlich eingefallen ist, das ist jetzt einfach nur so eine Assoziation, die ich habe, ne, wenn es jetzt um Kinder auf der Rückbank geht, ne, bei den Peanuts ist es doch auch so, die Lehrerin spricht und es ist so.
Genau.
Ja, genau. Genau, das leuchtet mir jetzt sofort ein. Ja, okay, aber bitte Sigrid.
Ja, also ich wollte eigentlich nur noch anmerken, was Harald sagt eben, ne, dass eben die Sprachmusik oder Musik als Sprache schon eine lange Tradition hat. Und das ist im Grunde genommen auch unser Anknüpfpunkt, dass wir natürlich auch Werke dieser großen Vorreiter in unserem Repertoire haben. Ne? Also Kurt Schwitters, Gerhard Rühm, die eben schon erwähnten. Und die gehen natürlich mit Sprache auch sehr spielerisch um. Oft auch eben, wenn man an die berühmte Ursonate von Kurt Schwitters denkt, eben auch asemantisch. Und das hat uns natürlich auch immer bewegt und gereizt. Wobei man sagen muss, unser erstes Stück, was ja quasi der Vorläufer der Sprechbucher war, das war nämlich ein Duo von Georg und mir. Das war ein Stück vom Harald, was wir aufgeführt haben, was wirklich im Rahmen der neuen Musik uraufgeführt wurde damals. Ein Porträtkonzert für ihn als Komponist vom WDR aufgezeichnet. Das ist eben sehr spannend gewesen, weil er da mit einer anderen Sprache ein Stück komponiert hat, wo eben Laute quasi rausgezogen werden. Und das hat mich eben auch sehr fasziniert, die ich nicht von der Phonetik komme. Aber das ist so der Auslöser gewesen. Wow, toll. Es ist ganz spannend, wo produziere ich Laute? In meinem Mund, in meinem Kopf. Wo ist dieser Punkt, wo die Zunge da anstößt und so? Das fand ich total spannend und faszinierend, wie sich der Klang dann ändert. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann also auch direkt bereit war, hier mit den beiden Profis in diesem Metier sozusagen zusammenzuarbeiten. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, ne? Weil die wenigsten, glaube ich, werden sich dessen bewusst sein, wo sie ihre Laute produzieren. Man spricht und man spricht. Und man spricht. Aber was tatsächlich passiert, das wird einem erst bewusst, wenn man ja wirklich darüber nachdenkt, auch eben vor allen Dingen nachhört. Und das ist das Tolle jetzt an unserem Projekt, dadurch, dass es jetzt international ist, wir eben mit vielen unterschiedlichen Sprachen zu tun haben, wird einem noch viel bewusster, wo Laute sitzen können, die wir zum Beispiel als deutsche Muttersprachler überhaupt nicht kennen, die Orte, wo diese Klänge produziert werden. Ich habe jetzt also einen Crashkurs in Griechisch machen müssen, der Georg in Serbisch. Wir mussten Finnisch mal versuchen nachzusprechen. Wir haben Dänisch dabei und ach, was weiß ich noch alles. Und es sind einige Klänge, wo ich merke so, wow, die habe ich noch nie produziert, weil die gibt es bei uns gar nicht. Und das ist schon sehr, sehr spannend, auch diese Art des Spielerischen.
Ja, es ist beruhigend zu hören, dass ihr zumindest Serbisch, Griechisch und so weiter nicht schon vor der Schule konntet irgendwie, sondern dass ihr das jetzt erst gelernt habt. Ja, es klang ja jetzt in einigen Statements ja schon diese Nähe zur Lyrik an, ne? Spiel mit Sprachmaterial und auch so die Vorreiter, die ihr ins Spiel gebracht habt. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass eure Musik wie die Lyrik nämlich mit einem Vorurteil auch zu kämpfen hat, ne? Also gerade jetzt so moderne Lyrik, zeitgenössische Lyrik, nämlich dem Vorurteil der schweren Zugänglichkeit oder Verständlichkeit. Wie begegnet ihr diesem Vorurteil, wenn ihr darauf stößt oder damit konfrontiert werdet? Oder, das ist jetzt so der ketzerische Teil, ist es vielleicht gar kein Vorurteil, sondern ist es tatsächlich auch einfach schwer zugänglich?
Also spontan würde ich sagen, es ist tatsächlich kein Vorurteil. Leicht zugänglich ist das vielleicht erstmal nicht, was im Rahmen dieses Projektes entsteht. Aber ich glaube, Zugänglichkeit ist gar kein unbedingtes Kriterium. Erst recht nicht ein künstlerisches Kriterium. Denn wo sollen wir denn die Grenze ziehen zwischen zugänglich und unzugänglich? Wenn ich mal ein Beispiel aus der Literatur nehme, wer ist zugänglicher? Gertrude Stein oder Sarah Kirsch? Wahrscheinlich werden die meisten sagen, ja, die Kirsch ist zugänglicher, die verstehe ich. Okay, ziehen wir also zwischen den beiden eine Grenze. Und dann frage ich, wer ist zugänglicher? Sarah Kirsch oder Rosamunde Pilcher? Ja? Ich will hier überhaupt nicht werten. Das soll überhaupt keine Wertung sein. Die sind alle brillant auf ihrem Gebiet. Aber wollen wir ernsthaft eine Literaturszene, die nur aus Pilcher-Klonen besteht, nur weil die am zugänglichsten ist von den drei genannten? Anderes Beispiel zum Thema Zugänglichkeit fällt mir jetzt gerade ein. Vor ein paar Tagen haben meine erwachsenen Kinder und ich bei einer Vernissage gespielt. Moderne Kunst, zum Teil avantgardistisch. Niemand, wirklich niemand aus dem Publikum hätte sich als konservativ oder engstirnig bezeichnet. Es gab zwei Hälften. In der ersten Hälfte haben wir im Trio deutschsprachige Songs von mir gespielt und in der zweiten gab es englische Songs von meinen Kindern. Was meint ihr, war die Frage, die uns nach dem Auftritt am häufigsten gestellt wurde? Die häufigste Frage kam, wurde meiner Tochter gestellt, sie ist 23 und anno 2022 bekommt sie die Frage gestellt, warum singst du nicht auf Deutsch? Krass, oder? Also die ersten größten Hits der Beatles fallen in mein Geburtsjahr und fast 60 Jahre später finden es immer noch Leute befremdlich, wenn man auf Englisch singt. Wo ist, ja, wir verstehen das aber nicht so. Ja, wo ist denn die Grenze der Zugänglichkeit? Ja, ist die 2 Zentimeter jenseits von Helene Fischer? Das kann es auch nicht sein. Zugänglichkeit ist meiner Überlegung nach keine Frage des Verständnisses. Unzugänglich ist letztlich nur das, was man nicht vorurteilsfrei hört. Ich versuche mal eine Höranleitung für The Poet Sounds zu formulieren. Ganz einfach. Entspann dich, lehn dich zurück, erwarte nichts, versteh nichts. Sigrid hat schon gesagt, wir reden unter anderem auf Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Serbisch, Ungarisch und so weiter. Du wirst nicht alles verstehen, das ist selbstverständlich und das ist okay. Das ist absolut okay, musst du auch gar nicht. Lausch einfach auf die Klänge. Lass alle vorschnellen Urteile fallen. In aller Regel urteilen wir, wenn wir was hören oder lesen, sofort oder sehen nach wenigen Sekunden. Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Beides blockiert erstmal die Wahrnehmung. Ob dir das, was du hörst, spontan gefällt oder nicht, ob das zugänglich ist oder nicht, das ist alles erstmal eigentlich völlig egal. Für diese Art von Bewertung hat man später nach dem Konzert immer noch Zeit. Aber erstmal gilt's einfach nur hören und der Rest kommt von alleine. Das ist, würde ich sagen, eine Art Höranleitung. Entspannt bleiben und gar nicht glauben, dass man irgendwas unbedingt verstehen muss.
Und ich kann dazu nur sagen, es funktioniert. Wir haben sehr gute Freunde, die quasi wir vor der Gründung der Sprechbucher kennengelernt haben. Ganz normale Menschen, sag ich mal. Ganz normale Berufe, nicht aus dem Künstlerbereich. Und dann hatten wir das erste Konzert mit den Sprechbuchern und das hat sie interessiert. Und sie kamen und waren natürlich irritiert, vielleicht befremdet. Was machen die denn da? Und das Tolle ist, dass sie sich, wie Georg gesagt hat, einfach darauf eingelassen haben, sich hingesetzt haben und gelauscht haben, auch die Zwischentöne, uns später interessante Fragen gestellt haben. Und das Tollste, sie sind wirklich, haben fast kein Konzert von uns verpasst, weil sie dann einfach auch gucken wollten, was passiert da draus. Und das finde ich einfach ganz toll. Und das würde ich auch allen wünschen, die vielleicht Lust haben, sich das anzuhören, ne? Ganz vorurteilsfrei ranzugehen. Auch ich bin eben auch als Pädagogin tätig. Und wenn man mal Schülern was davon vorgespielt hat. Gerade auch Kinder sind zum Teil wirklich sehr offen noch für Verschiedenes. Und wir haben da zum Beispiel einen Schwitters im Programm, eine Ribble Bobble Pimlico. Und dieses Stück wurde für einen Schüler zum Hit über Wochen. Also man hat dann nicht mehr die anderen Songs gehört, sondern man hat plötzlich Sprechbohrer Schwitters gehört. Das ist natürlich schon toll. Ne? Sowas wünschte man sich immer, diese Offenheit.
Ich gebe aktuell gerade, fällt mir in dem Zusammenhang ein, wo du das erzählst, kann mich natürlich auch daran erinnern. Ich gebe gerade aktuell an der Kölner Uni ein Seminar mit dem Titel Phonetische Experimente in Musik und Dichtung, also genau in diesem Bereich hier. Und da habe ich jetzt neulich die Ursonate vorgestellt und davon gibt's ja ganz viele unterschiedliche Einspielungen. Da habe ich auch mehrere so ein bisschen kontrastierend vorgestellt. Auch natürlich von den Sprechbohrern, aber auch Jaap Blonk und von Kurt Schwitters Sohn Ernst gibt's die Aufnahme und noch so eine ganze Masse anderer. Und ich fand es ganz spannend, eine Studentin meldete sich dann bei mir kurze Zeit danach und erzählte, sie hat ein Kleinkind, ein, glaub, zweijährigen Jungen und sie hat die Ursonate gehört in seinem Beisein und er fing an zu tanzen. Und das hat sie ganz frappiert, weil sie sah das als Literatur. Ich höre hier ein Hörspiel, aber der Kleine offensichtlich nicht. Der sah das als Musik und begann also tatsächlich eben sich zu den Texten zu bewegen. Fantastisch, oder? Also es geht genau in diese Richtung hier. Interessant ist ja auch jetzt hier bei unserem The Poet Sounds Projekt, dass alle 6 Autorinnen und Autoren zunächst mal ja tatsächlich vom Wort ausgehen, von der Bedeutung ausgehen. Das heißt, keiner der Texte hier ist dabei, der auf das Wort als Bedeutungsträger verzichtet, was ich sehr spannend finde. Alle schreiben erstmal inhaltlich und der musikalische Gehalt wird vielleicht erst in einem zweiten Schritt ausgelotet, wird aber fürs Publikum, weil das Inhaltliche eben nicht mehr komplett nachvollziehbar ist, sicherlich in den Vordergrund treten. Das heißt, die Rezeption geht dann quasi einen umgekehrten Weg, als es die Produktion gemacht hat, was ich auch sehr, sehr spannend finde.
Also ich finde in dieser Frage, die Malte uns gestellt hat, von wegen Zugänglichkeit und Verständlichkeit, in dem Zusammenhang ganz interessant, dass dieser Angriff der schwierigen Gedichte, ne, von Bernstein ist das klar, also Charles Bernstein ist das, glaube ich, dass da ja dieses Pendant der Difficult Listening Hour, also der schwierigen Hörstunde, was sich so auf diese mitternächtlichen neue Musiksendungen bezieht, gibt. Vielleicht ist das ein ganz spezifisches Problem von Lyrik und von neuer Musik. Also im Bereich der bildenden Kunst ist es ja, glaube ich, längst Konsens, dass sie immer besser zugänglich wird, je mehr man sich drauf einlässt. Also je mehr ich davon schon gesehen habe, desto mehr Anknüpfungspunkte bilden sich in meinem Kopf. Und der eigene Zugang, der entwickelt sich ja erst langsam. Langsam, aber sicher. Und das lässt sich eins zu eins auf angeblich schwer zugängliche Musik übertragen. Helmut Lachenmann, also einer der namhaftesten Komponisten neuer Musik, der noch Lebenden, hat mal geschrieben, Hören ist wehrlos ohne Hören. Also wenn ich mich noch nie hingesetzt habe und wirklich durch die Hörerfahrung durchgegangen bin, dann ist schwere Zugänglichkeit oft auch so eine Art von Schutzbehauptung. Ne? Also es gibt ja im Leben viele Sachen, vor denen ich erstmal Respekt und Angst und auch Vorurteile habe. Aber wenn ich es dann probiert habe, stelle ich fest, oh ja, da gibt's was, da bleibe ich dran eventuell. Also diese Idee von Instant Gratification, also ich kriege sofort die unmittelbare Befriedigung, das ist halt nicht alles. Ne? Kunst ist kein Einwegprodukt, sondern erfordert Zeit. Und vor allem die Musik ist natürlich eine Zeitkunst. Da muss das immer durchleben. Denn wenn ich es nur angucke wie ein Bild, das klappt einfach nicht. Ja? Ich habe einfach die Zeit nötig, die ein Stück dauert. Und diese Zeit, die ja auch die Künstlerin, die es produziert hat, die Komponistin investiert hat sozusagen, diese durchlebte, erfüllte und erfahrene Zeit, die kann dann in Form von Intensität beim Hörerlebnis auch wieder zurückkommen. Finde ich. Über welche Hörerin reden wir da eigentlich? Das Publikum ist ja keine homogene Masse. Da fühle ich mich dann auch immer irgendwie fast schon beleidigt. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich vielleicht von Helene Fischer unterfordert fühlt. Bloß weil etwas nicht Mainstream ist, heißt es noch lange nicht, dass es dafür keine Hörerinnen gibt oder dass die vernachlässigbar wären. Das wäre ja genau diese Argumentation, die die öffentlich-rechtlichen Sender immer häufiger einsetzen und die dazu eigentlich geführt hat, dass experimentelle Literatur, akustische Kunstformen, experimentelle Musik und andere experimentierfreudige Formate fast vollständig aus den Radioprogrammen verschwunden sind. Und das ist irgendwie vergleichbar damit, dass im Sport eben fast nur dem Fußball Sendezeit eingeräumt wird. Ne? Und wenn ich Ringen sehen will, dann muss ich mal 5 Minuten bei einer Olympiade alle 4 Jahre warten. Ne? So ähnlich ist es im Grunde.
Also die neue Musik als das Ringen der Kunst vielleicht? So
um was, die Kunst.
Oder um die Kunst, ja.
Nee, das wäre jetzt anmaßend.
Ringen um die Kunst.
Ja, wenn wir den Begriff neue Musik dann noch deutlich erweitern, ne? Also es geht ja Jazzmusikern nicht anders und auch wenn man Rockmusik spielt und da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Stilarten und Stilistiken und extrem viel, was auch, ich sag mal, förderungswürdig definitiv ist, ne? Und hochintelligent oder hochemotional und sehr spannend. Also es wollen wir gar nicht so stilistisch einengen. Ich glaube, es ist wirklich, das ist auch so ein Problem, auch alte Musik, ja, Ensembles, die spezialisiert sind auf richtig alte Musik, Musik der Renaissance oder sowas, die haben es ja auch schwer. Ja? Und es geht letztlich einfach darum, dass wir alle versuchen müssen, in unseren Bereichen Literatur, bildende Kunst, Musik, welche Stilistiken auch immer, Film, Architektur, was auch immer, dass wir einfach versuchen müssen, an dieser Differenziertheit weiterzuarbeiten. Denn letztlich geht es ja darum, dass wir uns irgendwie nicht mit dem Einheitsbrei zufrieden geben und versuchen, möglichst vielseitig dann eben auch tatsächlich zu sein.
Und dann eben spartenübergreifend zu sehen, die Literaten haben ja ganz ähnliche Probleme da wie die Musiker und die Filmemacher und so weiter und so weiter. Eigentlich Experimentalisten oder experimentierfreudige Leute aller Sparten, vereinigt euch. Ne?
Also das ist genau jetzt so eine offensive Reaktion, habe ich mir auch erhofft auf diese bewusst provokative Frage. Kommen wir vielleicht jetzt noch zu einer letzten Frage. Und zwar, das ist auch das, was Harald, du auch schon am Anfang gleich angesprochen hattest, in Bezug auf Wahrnehmung. Ne? Das klang jetzt auch bei euren Antworten auf die anderen Fragen immer wieder an. Es gibt ein sehr schönes Zitat von dir, Georg, was ich dir für eine Pressemeldung, was ich von dir für eine Pressemeldung bekommen habe. Und da hattest du eine rhetorische Frage gestellt. Lassen sich Wellenrauschen, ermattetes Wandern oder ausschwärmende Bienen noch wahrnehmen, auch wenn diese Schallereignisse in einer unbekannten Sprache stattfinden? Für mich hat sich daran so die allgemeine Frage geknüpft, ob es jetzt bei eurem Projekt auch nicht letztlich darum geht, neue Wege und Formen der sinnlichen Erfahrung zu eröffnen, ne? Erfahrung, Wahrnehmung, wie man jetzt will. Könnt ihr dazu was sagen?
Dein Satz, Georg, da musst du auch was dazu sagen.
Also, gut.
Ich sag dann auch was unvermeidlich.
Also, geht es darum, neue Wege, wie hast du es formuliert?
Neue Wege und Formen der sinnlichen Erfahrung zu eröffnen.
Ja. diese Frage kann ich persönlich nur mit einem lauten und kräftigen Ja beantworten. Das mögen meine Mitbohrerinnen und Bohrer anders sagen, das vermag ich gar nicht zu beurteilen, aber für mich gilt es zweifellos, ja. Und zwar nicht nur bei den Sprechbohrern, sondern tatsächlich in all den unterschiedlichen Kunstformen, die ich verfolge, und das sind letztlich einige, geht es mir tatsächlich immer unterm Strich um neue Wege und Formen der sinnlichen Erfahrung. Also lieber Malte, besser könnte ich es kaum formulieren.
Ja, ich meine, sinnliche Erfahrung ist natürlich auch vielschichtig. Ne? Das kann eine emotionale Erfahrung sein, das kann aber auch wirklich eine körperliche Erfahrung sein. Und letztere, muss ich sagen, hat sich jetzt hier gerade in diesem Kreise der Autoren an zwei Stellen sehr stark herauskristallisiert. Das ist einmal dieser Bienenschwarm, du hast gerade das schon davor gelesen, was eine ganz tolle Erfahrung war. Morten suchte eben irgendwie ja eine Umsetzung seiner Bienenklänge vielleicht auch und hatte uns in eine Impro geschickt sozusagen. Und diese Impro fand ich persönlich auch wirklich eine sinnliche Erfahrung. Wir haben eben im Endeffekt mit unseren Stimmen ja einen ganzen Schwarm kreiert und werden das auch tun. Und das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung gewesen, fand ich, jetzt im Trio sowas zu produzieren. Ne? Wer stellt sich hin und ja, macht einfach mal die Geräusche eines Bienenschwarms, mal ganz platt gesagt. Das fand ich sehr spannend. Oder auch Katalin Ladek, die natürlich vom Schauspiel und von der Performance kommt, ihr ganzes Leben lang da geehrt wurde durch ihre wirklich avantgardistischen Ansätze. Die hat uns auch an bestimmte sinnliche Grenzen, sage ich mal, geführt, auch in ihrem Stück. Und das fand ich eben sehr schön, zu sehen, ne, wie weit man das auch dann ausdehnen kann für sich persönlich. Und ja, insofern, in jeglicher Hinsicht kann ich das auch bestätigen.
Willst du widersprechen, Harald, oder?
Nee, also sinnliche Erfahrung also im Sinn von Wahrnehmungserfahrung, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, Musik und Sprache beruhen ja beide auf Hörwahrnehmung. Also da kommt dann eben auch die Frage, wann nehmen wir was als wortsemantisch wahr, wann als reinen Klang. Und spannend ist eben genau dieser Zwischenbereich, in dem das Gehirn entweder vielleicht zwischen den beiden Wahrnehmungsformen, also wortsemantisch zu kapieren oder Klang wahrzunehmen, hin und her gerissen ist. Oder vielleicht in einem Glücksfall eben auch gerade auf so einer Trennlinie balanciert. Also so ein glücklicher Schwebezustand, in dem beide Seiten erstmal aufgehoben sind, sogar kann man da vielleicht sagen, im Hegelschen Sinne. Und in meiner Kunst ist das, auch in meiner anderen Kunst, ist das das zentrale Thema Wahrnehmung. Wie nehme ich wahr? Und auch sich selber beim Wahrnehmen eigentlich zu beobachten. Ne? Das kommt dann noch dazu. damit setze ich mich eigentlich ja im Grunde seit den 1990er Jahren auseinander und muss ganz zugespitzt sagen, Kunst, egal welcher Sparte, die nicht in irgendeiner Weise meine Wahrnehmung tangiert oder verändert im besten Fall, empfinde ich geradezu als naiv. Ne? Also bei Musikern so als Musikantinnentum, ja, so wenn nicht gar als kunsthandwerklichen Kitsch. Ne? Was einem leider auch an Musikhochschulen immer wieder begegnet und vielleicht wird gerade dort so ein musikantischer Ansatz ja auch implementiert und zementiert. Also für mich sollte Kunst wach machen und meine Wahrnehmung, meine Sinne schärfen und natürlich auch die der Hörerin oder des Hörers nicht zukleistern und einlullen, indem Klischees nochmal abgerufen werden, von denen ich sowieso schon weiß, dass sie funktionieren. Das ist eigentlich Aufgabe der Freizeitindustrie und nicht von Kunst. Amen.
Genau, klingt eigentlich schon nach einem ziemlich guten Schlusswort, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, lassen wir es doch mal als Schlusswort stehen. Und ich will mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so wirklich ausführlich und für mich auch sehr interessant Rede und Antwort gestanden habt. Und ich denke, ihr habt einen ganz guten Einblick gegeben in das, was am 11. Juni in Berlin auch live zu erleben sein wird. Ja, und
am 12. in Köln.
12. in Köln, genau, danke für den Hinweis. Und dann noch auf weiteren Stationen in Europa auch. Ja, kann man alles ganz genau noch auf unserer Projektwebsite nachlesen, die einzelnen Termine. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann alle am 11. Juni spätestens.
Wir freuen uns. Vielen Dank.
Sehr schön. Danke sehr.